Willkommen zu einem Podcast der ÖKG, der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft. Dieser Podcast ist Teil des Projekts Living History of Cardiology der ÖKG, produziert vom Midmedia Verlag. In diesem Podcast geben wir einen Einblick in das Projekt, das die Geschichte der österreichischen Kardiologie von 1968 bis 2028 behandelt. Ich darf heute Johanna Meyer-Lenz und Harald Gabriel begrüßen. Willkommen.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, könnt ihr euch bitte ganz kurz selbst vorstellen?
Ja, mein Name ist Johanna Meyer-Lenz. Ich bin Historikerin. Mein Standort ist Hamburg. Ich habe mitgearbeitet an einem Projekt der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie, berufsbiografische Interviews mit Kinderkardiologen. Und das ist im Grunde etwas, wo ich mein handwerkliches Arsenal profiliert habe, um also hier dann auch den Anforderungen dieses Projektes zu genügen.
Mein Name ist Harald Gabriel. Ich bin Kardiologe am AKH Wien/MedUni Wien und mein Arbeitsschwerpunkt ist die Betreuung von Patientinnen mit angeborenen Herzfehlern im Erwachsenenalter.
Ja, vielen Dank. Kommen wir gleich zu eurem Gesprächspartner, Universitätsprofessor Dr. Gerald Maurer. Professor Maurer leitete von 1993 bis 2016 die Universitätsklinik für Kardiologie in Wien, also am AKH. Aber man beginnt ja eine Karriere für gewöhnlich nicht als Klinikvorstand. Und deswegen wollen wir in aller Kürze den Werdegang von Professor Maurer skizzieren und an entscheidenden Stationen seiner Karriere, wie seinem Aufenthalt in den USA, kurz Halt machen und hören ihm teilweise selbst zu, wie er in O-Ton die unterschiedlichsten Stationen beschreibt. Johanna, kannst du kurz etwas über den Lebenslauf von Professor Maurer sagen?
Ja, das ist ein sehr interessanter Lebenslauf und auch kein geradliniger in dem Sinne. Er ist 1948 in Bukarest geboren. Sein Vater hatte dort ein Juweliergeschäft und hat versucht, in dem kommunistischen Land auszureisen. Und das ist ihm dann 1958 schließlich nach verschiedenen Anläufen gelungen. Und die Familie ist 1958 nach Wien gekommen. Und da war Gerald Maurer 10 Jahre alt und hat dann die Volksschule beendet und ist dann auf das Gymnasium Schottenbastei gegangen, und zwar auf den Zug mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften. 1964 nahm er einem Schüleraustausch teil. Und zwar war das in der Northview High School in Covina, Kalifornien, USA. Und er sagte im Interview, dass ihn das so gefesselt hätte, einfach die andere Art des Umgangs. Ich glaube auch die andere Art innerhalb der Schule, der Lehrer und eine gewisse Offenheit, dass er das im Hinterkopf behalten hat, dass er da irgendwie doch gerne nochmal wieder in die USA gehen möchte. 1964 hat er dann sein Abitur gemacht und mit seinen Schwerpunkten Chemie und Physik lag es für ihn offensichtlich nahe, das Studium der Medizin aufzunehmen. Und er hat also Medizin studiert in Wien an der Medizinischen Fakultät von 1967 bis 1973. Und dann war ja die Frage, wo geht er hin, in welche Richtung entscheidet er sich? Und er hat dann zunächst mal den Turnus gemacht, also die Ausbildung als praktischer Arzt. Und da war er im Kaiser-Josef-Spital in Wien. Und da sagte er, das war entscheidend für ihn, denn da bewegte sich gar nichts. Das war eine Medizin, die er gelernt hat nach Kochrezept. Man hörte einfach zu, was die Professorin sagte, und das sollte durchgeführt werden. Vor dem Hintergrund auch seiner Erfahrungen in den USA war es etwas, was er gar nicht wollte. Und so hat er sich dann beworben für die USA, ganz interessant, hat x Briefe geschrieben, über 40 Briefe, und hat schon damit gerechnet, dass nichts funktioniere, und bekam dann ein Schreiben von Baltimore. Und man muss wissen, dass John Hopkins Hospital und die Medical School, das ist also eine der Leuchttürme in den USA. Und da hat er dann zugesagt, hat eine Residency gemacht, und zwar in der inneren Medizin, also wirklich eine Fachausbildung, wie er sich das gewünscht hat zunächst mal. Und danach ist er, und zwar durch die Fürsprache eines Mentors, das war der Erfinder des Defibrillators, Michael Mirowski, der hat ihn über seine Beziehung nach Rochester vermittelt können. Rochester im Staat New York. Und das war auch einer der Leuchttürme quasi in der Ausbildung der Kardiologie. Und da hat er sich dann auch für Kardiologie und nicht für Endokrinologie entschlossen und hat dort dann eine 3-jährige Facharztausbildung, eine Residency zum Kardiologen gemacht. Er war auch schon Fellow Instructor, und die nächste Station war dann das Hospital in Los Angeles und die Medical School Los Angeles, also ebenfalls führende Kliniken und führende medizinische Fakultäten im Fach Kardiologie. Und dort war er dann Associate Professor und dann Assistant Professor. Und gleichzeitig war er in einem Laboratorium der Forschung zugeteilt. Er sollte also forschen, Lehren und Krankenversorgung machen. Und da blieb er dann bis 1992, 93. Da war er dann also inzwischen Assistant Professor und hatte sehr viele Forschungen gemacht und hat dann den Ruf an die Universität Wien Medizinische Fakultät bekommen und angenommen und blieb dort dann bis 2016 Leiter der zweiten Universitätsklinik.
Johanna, vielen Dank. Da beginnen wir vielleicht einmal mit der Zeit in den USA und lassen Professor Maurer selbst referieren über diese Zeit als Ausbildungsarzt dort.
Es war zum Teil brutal. Ja. Also vor allem in Baltimore war das legendär. Der Begriff Intern und Resident kommt ja aus Baltimore, ja. Wurde von Osler geschaffen. Mhm. Ein Intern war jemand, der dort gewohnt hat, gelebt hat. Ja. Also der hat nicht einmal das Haus verlassen dürfen ohne Genehmigung. Heiraten war überhaupt nicht erlaubt oder vielleicht mit höchster Genehmigung.
Des Präsidenten beschädigt.
Und Resident war ein bisschen lockerer, aber die waren auch dort, die waren praktisch immer anwesend dort. Zu meiner Zeit war es dann schon etwas besser, aber noch immer ziemlich hart. Also ich kann mich erinnern, im Emergency Room habe ich Dienst gehabt, 6 Tage die Woche von 8 Uhr früh bis 8 Uhr Abend.
Ja, also ein recht harsches Regiment. Also diese Residents oder Interns vor allem waren dann wirklich kaserniert, kann man sagen. War das eine Situation, die mit Österreich oder Europa zu der Zeit vergleichbar war?
Es gab auch in Österreich die Zeit, wo die Arbeitszeit noch nicht geregelt war. Und da war auch in meiner Ausbildungszeit ganz stark vom Interesse abhängig, wie viel Zeit man in der Klinik verbracht hat. 40, 50 Stunden waren sowieso klar. Aber darüber hinausgehend war das Limit nach oben offen. Und wenn wir die Dienste dazu rechnen, sind wir schon auf 80, 90 Stunden auch gekommen. Ich war dann auch ganz stark engagiert, dass das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, ein europäisches Gesetz, bei uns verspätet, aber doch umgesetzt wird. Getreu dem Motto, auch ein Marathonläufer läuft nicht jeden Tag einen Marathon, macht es Sinn, auch hier die Arbeitszeit zu reduzieren. Und während andere Berufsgruppen über 32, 35 Stunden reden, reden wir im medizinischen Bereich noch immer von 50 bis 60 Stunden Wochen. Es hat damals schon und hat auch heute noch einen großen Einfluss auf die Work-Life-Balance, Life-Work-Balance, wie man das sehen will, und trägt ganz entscheidend dazu bei, dass die Attraktivität dieses Berufes gefördert wird.
Eine strikte Trennung auch von Arbeit als Mediziner und Ausbildung und Beruf und privat. Also das hat man überhaupt nicht in irgendwie einen Einklang gebracht. Und vor allen Dingen diese harten Arbeitszeiten, von denen hier die Rede ist, die gibt es ja im Grunde genommen immer noch oder auch noch in den letzten Jahren immer die Diskussion um die Nachtdienste und so weiter, die ja dazu führten, dass Ärzte dann auch manchmal, weiß ich nicht, 40 Stunden oder so durcharbeiteten. Und das sind natürlich Verhältnisse, die sich im Grunde ja auch widerspiegeln in dieser spezifischen nationalen Ausbildung. Hinzu kommt ja noch diese Intern, also diese Residencies, unterlagen einem ganz strikten Turnus in ihrer Ausbildung. Die wussten genau, in diesem Semester bin ich bei den, Nephrologen und im nächsten Semester bei den Pulmologen und im nächsten Semester bei den Gynäkologen und so weiter. Das heißt also, die wanderten dann auch genau und wussten dann nach 2 oder 3 Jahren, so jetzt ist Schluss und jetzt kommt die Prüfung. Und dann sind diese Interns-Geschichten dann auch nochmal wichtig, weil die Ärzte dann auch nochmal die Gutachten schrieben über die Auszubildenden. Und dann kam noch diese Prüfung, von denen er sprach, diese Multiple Choice, die sich dann über 3 Tage hinzogen, die ja auch nicht ganz einfach waren.
Okay, wir merken also, der Aufenthalt war kein Erholungsaufenthalt, aber vielleicht können wir kurz beschreiben, warum so viele Leute dann in die USA gegangen sind.
Ich glaube, eine der Ursachen, die wir auch zeithistorisch oder historisch betrachten müssen, ist halt, dass in der Zeit nach dem Nationalsozialismus bei uns die Ressourcen deutlich knapper waren und vor allem durch den Braindrain, der in dieser Zeit stattgefunden hat, die intellektuelle Elite doch in Amerika oder in anderen Teilen Europas war, nicht im deutschsprachigen Raum.
Ja, hinzuzufügen ist auch, dass die USA nun wirklich in den 50er, 60er Jahren das führende Land innerhalb der Kardiologie waren. Also Kardiologie war im Grunde die Leitmedizin, die dann auch dann durch die ganzen Transplantationen und so weiter dann doch mal eine besondere Aufmerksamkeit entfuhr. Aber die Musik spielte wirklich dort. Wenn man sich anguckt, in der Herzchirurgie, die aber dann auch mit den Kardiologen zusammenarbeiteten, die ihre HLM entwickelten, das war in den 50er Jahren, Und auf der anderen Seite Pacemaker, das heißt also, dass man koronare Herzerkrankungen dann also auch mit neuer Technik quasi behandeln konnte und eben schauen konnte, dass man den Herzrhythmus wieder in einen normalen Anführungszeichen gab. Das war ja auch eine ganz, ganz große Krankengruppe, muss man sagen. Und ist ja gegangen, also nicht so wie er. Er hat ja wirklich nochmal die Ausbildung gemacht dort als Resident. Das haben ja nicht alle gemacht. Also die, die aus, was weiß ich, aus den unterschiedlichen Ländern kamen, haben ja zuerst mal so eine Art Forschungsaufenthalt gemacht, um das kennenzulernen, um da 6 Wochen oder 2 Monate zu sein und um diese Operationsmethoden sehr, sehr schnell so auch auszuüben, um dann in ihrem eigenen Land wieder einzuführen. Also wenn ich an den Chirurgen Konz denke, beispielsweise in Göttingen oder auch an den Kinderkardiologen in Hamburg, der war auch zunächst ein Jahr in Rochester. Der hat es dann aber verlängert und hat nochmal eine Zusatzausbildung gemacht. Aber es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten zu machen. Und dieses hier, was Herr Maurer macht, der ist im Grunde genommen eine ganz außergewöhnliche Doppelausbildung in 2 Fächern im Grunde genommen, um dann auch noch in den USA zu bleiben und dort tätig zu sein als Kliniker und als Forscher. Das ist nochmal die Ausnahme, ja. Oder die Besonderheit, würde man sagen.
Okay, meine Ausnahme war Gerald Maurer als Ausländer in Rochester nicht. Er sieht vielmehr einen Gutteil der wissenschaftlichen Arbeit in den Händen von Nicht-Amerikanern und schildert das so. Hören wir kurz rein.
Und es ist auch so, dass in den USA das wissenschaftliche System vor allem auf Schultern von Ausländern beruht. Weil die wahrscheinlich hungriger sind, aktiver sind. Jemand, der dort aufgewachsen ist, sieht, ich habe Verbindungen. Wenn ich jetzt eine Privatordination aufmache, habe ich sofort ein angenehmes Leben, kann viel Geld verdienen. Wenn jemand aus Karachi kommt oder aus Bombay, geht das nicht so leicht.
Also wir hören, Professor Maurer sagt, das wissenschaftliche System ruht vor allem auf den Schultern der Ausländer. Kann man das so stehen lassen?
Also ich muss sagen, ich kenne jetzt keine empirischen Studien und die müssten wir im Grunde ja hinzuziehen, um diese Aussage wirklich sachlich begründet, ja, um ihr zuzustimmen oder sie auch abzulehnen. Denn er behauptet ja letztlich, dass diejenigen, die eben aus dem Ausland gekommen sind, die Wissenschaft im Grunde genommen entwickeln. Das sind also die Motoren sozusagen der Entwicklung. Ich habe aufgrund meiner kleinen, schmalen Kenntnisse, muss ich jetzt mal sagen, in den USA in den 50er Jahren da einen anderen Eindruck. Da war es so, dass also die vielen Soldaten vom Militäreinsatz im Zweiten Weltkrieg zurückkamen oder vom Koreakrieg und dann also in die medizinischen Fakultäten drängten und es eben dort die jungen Amerikaner und Amerikanerinnen waren, die also dort geforscht haben in den Laboratorien und zwar in Minnesota. Ich denke, dieser Ausspruch sagt erstmal selbst etwas über seine eigene Wahrnehmung aus. Das ist ja etwas auch bei der Oral History. Wie sieht jemand was, wie framed jemand das? Und er spricht ja auch hier von Kolleginnen und Kollegen, die aus Asien kommen. Das heißt also, da hat es vielleicht auch eine Verschiebung gegeben, aber er quantifiziert es auch nicht. Andererseits wissen wir, dass er eben mit indischen Kollegen zusammengearbeitet hat, mit Kollegen aus Japan, die hervorragend waren. Man kann jetzt hier einfach fragen, sind das jetzt die Eindrücke, die er persönlich in seinem Arbeitsbereich hat, die ihn dazu führen, vielleicht auch zu verallgemeinern? Oder ist es tatsächlich so, und da müssen wir aber jetzt die Statistiken von Rochester uns angucken aus den Jahren und gucken, wer hat da geforscht und aus welcher Nationalität kommt er? Hinzu kommt ja auch, waren es inzwischen auch Ärzte, Ärztinnen, die amerikanische Nationalität angenommen hatten, auch die Frage, dann wovon spreche ich dann eigentlich? Also sind ganz, ganz viele Fragen. Insofern ist das eine interessante Passage, die also sicherlich eine Problemlage oder eine besondere Lage anspricht. Aber ich denke, das muss also wirklich unterfüttert werden mit guten empirischen Untersuchungen.
Ich glaube, ergänzend kann man ja sagen, Johanna, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, aber viele dieser, zum Beispiel Michael Mikrowski, stammte aus Polen, da sind ja viele, viele führende amerikanische Forscher, zum Teil schon eingebürgert, aber doch geboren in Europa zu dem Zeitpunkt. Und das war ein Zeitpunkt des Aufbruches und der experimentellen Möglichkeiten, die damals stattgefunden haben. Oder wie siehst du das?
Ja, ja, das haben wir ja auch bei Probst, der sagt, der bei Seltzer gewesen ist und das ist ebenfalls ein jüdischer Immigrant. Da hast du bestimmt recht, aber hier müssen wir auch wieder quantifizieren, wie viel sind es. Und auf jeden Fall gibt es eine, ich sage jetzt mal, einen wunderbaren Beitrag dieser jüdischen Immigranten zur Entwicklung der Forschung. Also Braunwald ist ja auch ein jüdischer Emigrant und er hat hervorragendes geleistet, aber er hat es auch geleistet in diesem amerikanischen System. Das war ja wirklich eine Schleifschule sozusagen für Leute, die einen Ehrgeiz hatten, aber die eben auch sehr stark arbeiten mussten und auch zeitlich sehr viel da investiert haben. Ja, also der Frage sollte man nachgehen. Aber die Frage ist, wie weit verallgemeinere ich das, nicht? Denn auch in Minnesota, gerade was die Technik anbetraf, auch die Universität, es waren ganz viele eben auch, die aus Minneapolis und aus der Umgebung kamen. Ist die Frage. Am Platz ist ja auch ein. Auch jemand, der dann die Ausbildung in den USA gemacht hat und dort also hervorragende Karriere gemacht hat. Auf jeden Fall. Es ist ja ein Einwanderungsland. Also interessante These. Ja.
Gut. Dann kommen wir zur wissenschaftlichen Arbeit von Professor Maurer, zu dem Zeitpunkt noch nicht Professor, in Rochester. Professor Maurer im Rückblick, muss ich sagen, war an wichtigen Innovationen, insbesondere Bildgebung, beteiligt. Und hier ist es vor allem, fand ich, die wohl wichtigste nicht-invasive Untersuchungsmöglichkeit der Herzfunktion und Anatomie, und so den Herzultraschall, also die Echokardiographie.
Ich gebe dir da völlig recht, also das, was du hier beschreibst, die Wichtigkeit von Professor Maurer in der Rolle der Bildgebung ist ganz stark hervorzuheben. Zu einem Zeitpunkt, wo die technologische Entwicklung auch der Geräte noch so war, dass vieles improvisiert werden musste. Und das zeigt uns wahrscheinlich auch der folgende Hörausschnitt.
Das war, glaube ich, das wäre ein Angiogramm, also im Ventrikelogramm, mhm, in einem Ventrikel Kontrastmittel injizieren und wir sehen etwas in den Vorhof, mhm, zurückblasen, ist das die Mitralinsuffizienz. Und beim Farbdoppler sieht man auch etwas. Aber der Unterschied ist, dass beim Kontrastmittel mit dem Katheter ist das, man sieht man das tatsächliche Volumen, das zurückfließt. Beim Farbdoppler sieht man ein Geschwindigkeitsmap. Das heißt, das sind wie Billardbälle, wenn man einen fest schießt, dann fliegen die anderen auch herum. Und das zu interpretieren, das haben wir auch in vitro dann gemacht. Wir hatten geniale Kardiologen, die auch Ingenieure und Physiker waren, Neil Eigler, und der hat gesagt, das ist doch ganz einfach, das ist kinetische Energie.
Und da haben Sie sich erinnert, das haben Sie in der Schottenpastei schon gehört.
Naja, aber
nein, aber was hat er dann?
Unterschiedlich.
Und dann haben wir gesagt, wir müssen ein Gerät bauen, wo man die Farben trennen kann. Und da sind wir zu Alloca gegangen, Hitachi, und gesagt, ja, das geht nicht, das ist wahnsinnig schwer. Und er hat gesagt, Blödsinn, ist gegangen zu Radio Shack, hat, glaube ich, um $38 etwas gekauft, einen A-to-D-Converter.
Nein.
Und hat das Ganze auf Grauschattierung mit einem billigen Gerät gemacht. Und damit haben wir dann In-vitro-Versuche gemacht und das Ganze berechnen können.
Also hier ist offenbar mit relativ einfachen Mitteln viel Pioniergeist eine ganz wesentliche Entwicklung gelungen.
Das zeigt auch diesen Geist, den ich vorher angesprochen habe. Das heißt, hier wurde viel improvisiert. Klammer auf, auch jeder, der heute klinisch tätig ist, weiß es auch heute unter Umständen durch kleine Improvisationen manches Mal Signale, auch HDMI-tauglich gemacht werden kann, wenn man englisches Zwischenstück kauft. Und das war in Amerika damals schon üblich, dass man einfach improvisiert hat. Ja? Das heißt, man hat das Vorhandene genommen, improvisiert und das dann weiterentwickelt. Und das zeigt sich an der Entwicklung von Professor Maurer ganz, ganz deutlich, wie wichtig das war.
Eine besondere Form der Echokardiographie ist ja die transösophageale Echokardiographie, also der Herzultraschall über die Speiseröhre. Und hier ist die Entwicklung auch nicht ganz ohne Rückschläge verlaufen. Und ich finde das eine ganz interessante Anekdote, die Professor Maurer hier wiedergibt.
Ich kann mich noch erinnern, am Cedars-Sinai, wie ich hingekommen bin mit Echo, wurde ich gefragt, was hat dieser Patient, so ein Riesenherz, ein Riesenvorhof, und wir haben beschrieben von Ventrikelfunktion, Vorhof und so. Und nachher brüllt er mich an, Sie haben nicht gesehen, dass da eine Mitralinsuffizienz besteht. Das hat man damals nicht sehen können mit einem 2D-Echo. Und auf einmal konnte man es sehen. Also allein, das sind so überzeugende Bilder, dass sich das sofort verbreitet hat.
Wie verbreitet sich das? Geht das dann, dass die Leute dann kommen zu Ihnen und sehen wollen, wie
das funktioniert? Also ich glaube, die Firmen verbreiten es stark, weil sie natürlich interessiert sind, Geräte zu verkaufen. Das Ganze wird bei Kongressen präsentiert. Ich kann mich erinnern, wir haben das vorgestellt, die Säle waren voll. Und alle waren interessiert, also es geht sehr schnell. Also
Sie haben das erste österreichische Symposium oder Kongress geleitet zum Doppler.
Zum intraoperativen Doppler. Ja, das war die Initiative von Werner Moll.
Und
wir haben das gemeinsam gemacht hier. Und es war eigentlich ein netter kleiner Kongress, aber haben wir zwei, dreimal gemacht. Und ich kenne Leute, die sprechen mich noch immer darüber an.
Also die ersten Herz-Ultraschall-Untersuchungen waren tatsächlich am Herzen selbst bei offenem Thorax.
Genau. Also das war, glaube ich, auch der Sprung damals in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo das erste Mal intraoperativ im Operationssaal von außen der Schallkopf angelegt wurde und das Operationsergebnis, in diesem Falle bevorzugt sie mit Dreiklappenrekonstruktion, nicht mit Dreiklappenersatz, mit Dreiklappenrekonstruktion dokumentiert wurde und danach auch das chirurgische Handeln abgestimmt wurde.
Die Echokardiographie wurde dann weiterentwickelt auf die transthorakale Echokardiographie, folgte die transösophageale Echokardiographie, eine Entwicklung, die auch Rückschläge mit sich brachte, wie Professor Maurer erläutert.
Das erste wurde in Chicago gemacht, dann wurde es in Japan gemacht mit einem mechanischen System. Ich glaube, da hat es ja sogar Katastrophen gegeben. Das Ganze ist mehr oder weniger explodiert und hat einen Esophagus zerfetzt. Also das ist dann in Verruf gekommen. Und dann hat es ein System gegeben mit Phased Array. Mhm. Und das war auch von dieser Firma Aloka, mit der wir zusammengearbeitet haben, mit dem Farbdoppler. Und Omoto, der Professor Omoto, ein Chirurg aus Saitama, hat das gepusht. Der ist eigentlich der den Farbdoppler und transesophageales Echo salonfähig gemacht hat.
Also Professor Maurer war bis 1993 in den USA nicht invasiv tätig, primär in der Bildgebung. Und 1993 erhält er den Ruf nach Wien und tritt die Nachfolge von Fritz Keindl an. Er wird also Vorstand der Universitätsklinik für Kardiologie, damals noch Teil der medizinischen Fakultät der Universität Wien. Und er beschreibt dann in dem nächsten Ausschnitt, den wir hören werden, die deutlichen Unterschiede, die es gegeben hat zwischen Los Angeles und Wien. Und da hören wir auch kurz rein.
Also es gab viele Unterschiede. Mhm. Einer Unterschied ist zum Beispiel mit dem Stellensystem. Ich habe Ihnen gesagt, in Amerika war es so, dass es klar strukturierte Stellen waren. Genau. Man macht eine 3 Jahre Internal Medicine Residency, fängt am 1. Juli an und ist am 30. Juni, 3 Jahre später, ist man fertig und man geht. Mhm. Also es ist nicht so, dass man dann eine Stelle behält automatisch. Ja. Man kann sich bewerben, dass man dann eine Spezialausbildung macht, eine Fellowship in Kardiologie, Gastroenterologie, was auch immer. Und das ist wieder eine begrenzte Stelle auf damals 2 Jahre oder 3 Jahre. Mittlerweile ist das ja noch länger geworden. Und dann muss man wieder gehen. Also diesen Flux hatten wir in Wien nicht.
Also er hat ja eine Schwierigkeit des Personalmanagements gesehen, aber das ist eine weite Diskussion, weil es einfach darum geht, wie lasse ich die Innovation an der Klinik weiter zu und wie statte ich im Grunde die jungen Nachfolger, die also in der Wissenschaft, in der Diagnostiktherapie arbeiten und da sozusagen Modernes entwickeln wollen. Wie kann ich die anstellen, wie kann ich ihre Arbeitsverträge quasi gestalten und wie kann ich ihnen auch genügend, wie kann ich sie gut genug finanzieren, dass sie dann auch bleiben und welche Stellen sozusagen hat die Universität zur Verfügung. Aber das ist dann das ganze Drittmittelding, was wir jetzt aufmachen, worüber ja eine ganze Menge finanziert wird. Ne? Also es ist schon ein Dilemma, was er wohl gesehen hat, aber ich finde, es ist auch so ein bisschen kurz gesehen, aber es wird sehr weit führen. Ne?
Keine echte Neuerung unter Maurer war das Herzkatheterlabor, aber unter ihm hat es quasi begonnen, wirklich rund um die Uhr zu arbeiten oder zur Verfügung zu stehen. Und diese Entwicklung beschreibt er selbst.
Also sicher, Katheterlabor war die wichtige Entwicklung. Dort waren sehr kompetente Leute schon am Werk. Mhm. Aber eines, das mich gestört hat, war, dass das Katheterlabor ab 14 Uhr, glaube ich, war zu. Oh. Von Nacht überhaupt keine Rede. Und da habe ich eben angeregt und gesagt, das geht doch nicht. Mhm. Gerade Infarktversorgung, wir wissen, dass, wie wichtig es ist, dass man bei akuten Infarkten das Gefäß sofort wieder eröffnet. Und da hat es einen Aufstand der Schwestern gegeben, des Pflegepersonals im Herzkatheter. Die haben alle gesagt, dann gehen wir, weil die haben diese Stellen genommen, weil das Stellen waren, wo man keine Wochenenddienste hatte und keine Nachtdienste. Mhm. Und zum Glück hatten wir eine sehr kompetente und starke Oberschwester, die gesagt hat, dann sollen die gehen, dann werden wir andere einstellen. Und es war auch so. Es war in kürzester Zeit nachbesetzt. Und wir hatten dann ein Katheterlabor, das rund um die Uhr funktioniert hat.
Hero Maurer.
Aber dass quasi eine derartig zeitsensible Versorgung dauerhaft oder rund um die Uhr zur Verfügung steht, das ist ja halt etabliert, auch in anderen Fachgebieten, wie die Stroke Units zum Beispiel.
Damals ist es von den Ärzten bespielt worden, die haben für 49 Stunden Samstag in der Früh von 8 Uhr bis Montag um 9 Uhr haben die ungefähr 12 bis 15 Euro gekriegt. Ja? Also der Aufstand ist von den Ärzten gesteuert worden. Zeitgleich ist die Thrombolysetherapie ganz stark geworden. Das heißt, dieses Herznetzwerk, wie wir sie jetzt kennen, und die 24-Hour-7-Möglichkeit, den Infarkt in Wien zu versorgen, politisch, ja, wurde ein Druck ausgeübt. Das heißt, man musste da was machen.
Also das Ganze ist komplexer, als es hier geschildert ist.
Um die Bedeutung von der Rolle von Professor Maurer für die Kardiologie weltweit und europaweit zu beleuchten, glaube ich, ist ganz wichtig zu erwähnen, dass er vom Rahmen der Europäisch-Kardiologischen Gesellschaft, von der ESC, damit beauftragt wurde, einem speziellen Journal vorzustehen, dass die Aufgabe hat, die bildgebenden Verfahren der Kardiologie zusammenzufassen. Er war also seit 2011 Editor-in-Chief des European Heart Journal Cardiovascular Imaging und hat diese Funktion erst im Dezember 2024 beendet.
Gut, das waren jetzt ein paar kurze Einblicke in ein sehr interessantes Medizinerleben und in einen Zeitabschnitt, der für die Kardiologie viele Innovationen und natürlich auch eine Art der Etablierung, der Festigung bedeutete. Bevor wir zum Schluss kommen, würde mich noch interessieren, ob wir hier eine eher ungewöhnliche oder eine für diese Zeit typische Karriere betrachtet haben.
Ja, nicht ganz einfach zu beantworten. Also jetzt aus meinem Verständnis und ich spreche jetzt als Historikerin und nicht als Medizinerin, das müsste dann Harald noch weiter erläutern, war er ja auch in einer Umbruchsphase und einer Modernisierungsphase da. Und sein Schwerpunkt lag ja auf der Bildgebung. Und da hat er ja schon Außergewöhnliches geleistet. Also man sieht in dem Interview, er hat es schon in Baltimore, hat er sozusagen Feuer gefangen an diesem Imaging. Und das war im Grunde sein Ding, wo er Chemie und Physik zusammenführen konnte. Er sagt ja irgendwann, die Schottenbastei wirkte da quasi immer nach. Denn dazu braucht man ja auch physikalische Kenntnisse, um diese Schnittebenen zu definieren und die Ausschnitte und so weiter. Und man muss einfach sehen, er ist ja nicht dabei stehen geblieben, sondern er hat ja dann auch noch weiter fortgewirkt, also begleitet und auch selbst über viele Journal-Beiträge und auch Konferenzbeiträge diese Entwicklung der Bildgebung auch weiter begleitet und auch, ich glaube, auch selber als Motor verstanden. Also er ließ ja hin, dann noch auf die Magnetresonanztomographie, was jetzt als modernere Form der Bildgebung ganz stark im Kommen ist. Dann also die funktionelle Bildgebung mittels Strain Imaging. Da haben sie also nochmal eine besondere Methode entwickelt, wo man also in der Entwicklung quasi der Ströme in den Gefäßen sehen kann, wo also die Probleme bzw. also wo die Krankheit, die Erkrankung also gut sichtbar wird in dieser Bildgebung. Das fand ich also ganz besonders eindrucksvoll. Darstellung der Herzkranzgefäße, sagt er, das geht auch weiter inklusive Plug-Imaging. Das heißt, hier geht es dann wieder um die Konkurrenz mit der Chirurgie. Er sagt, im Grunde genommen ist man schon so weit, dass man also diese Plug-Bildung erkennen kann, dass man auch sehen kann, wie tief das ist und so weiter und dass man das eben auch dann interventionell oder eben auch pharmakologisch behandeln kann. Das heißt also, das sind neue Ausblicke in die Entwicklung der Kardiologie. Und das ist so ein Wissen, was er hat und was er vermittelt hat, das mich sehr beeindruckt hat.
Ja, meine Frage ging auch ein Stück weit dahingehend, als wir auch bei den anderen Karrieren, die wir betrachten, sehen, dass die Mediziner als junge Medizinerabsolventen oder als junge Ärzte dann oft in die USA gehen. Also dieser USA-Aufenthalt, damals sicher eine Notwendigkeit, ihr habt beschrieben. Also es war in Österreich, ich will nicht sagen Brachland, aber es gab nicht allzu viel, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist heute ja wahrscheinlich doch ein Stück anders. Wir haben auch bei uns Spitzenmedizin, aber es ist nach wie vor doch ein Stück weit üblich.
Ich glaube, ein Auslandsaufenthalt, ein Aufenthalt einer anderen Institution ist immer als Bereicherung zu sehen. Also als reisefreudiger Mensch sage ich immer, besser ausgefahren als eingefahren, als eine Garage verrostet und genauso ist es. Ja. Egal wo du hinkommst, du lernst neue Leute kennen, neue Methoden kennen. Und das ist das, was zählt und wir haben heutzutage ja die Möglichkeit, aufgrund unserer Tätigkeiten, Kongresse und in Videokonferenzen weltweit im Kontakt zu stehen, zeitgleich. Das ist etwas, was es vor Jahrzehnten noch nicht gab. Und das ist so befruchtend in der Arbeit und so zielorientiert oft, dass man sich da viele leere Kilometer ersparen kann. Also das ist ganz, ganz wichtig.
Habt ihr im Gespräch mit Professor Maurer etwas gehört, was euch überrascht hat, also aus Sicht des Kardiologen, aus Sicht der Historikerin?
Ja, also überrascht hat mich schon, also von wegen gerade über die Rolle der USA sprechen, dass er darauf hinweist, dass es eben auch in anderen Teilen der Welt dann Entwicklungen innerhalb der Kardiologie gibt, in Teilen, die dann sozusagen on top sind. Und wo er dann quasi erzählt ja von seinem Aufenthalt in Japan, wo er dann erstmal auch nochmal gelernt hat, mit diesem neuen Gerät umzugehen. Also insofern sticht er da so eine Entwicklung an, die dann eben über diese besondere führende Rolle der USA hinausgeht und in die Zukunft weist und sagt, also die Kardiologie entwickelt sich dann eben auch in anderen Teilen der Welt auch on top und dann wird der Austausch ein anderer, also nicht mehr nur so einlinig von einer bis zur anderen Seite, sondern multilinig, also mit ganz, ganz vielen Linien und mit einer Netzwerkstruktur, würde ich sagen.
Gerade wenn wir heutzutage Entwicklungen in den USA und technische Möglichkeiten auch in der Intervention anschauen, so ist Europa sicherlich führender als die USA aufgrund der Regulative, die dort durch die FDA und andere Therapieoptionen den Patienten verwehren. Ich denke an BFO-Verschlüsse, ISD-Verschlüsse und an andere Interventionen, die halt bei uns gang und gäbe sind und die in Amerika nicht vorhanden sind. Professor Maurer hat ja selbst erzählt, dass ein Director vom Cedars-Sinai nach einem Unfall hier in Österreich sehr erstaunt war, wie hoch und wie qualitativ hochwertig und wie smart und smooth die Betreuung hier läuft, ohne dass man die Kreditkarte zücken muss. Es funktioniert bei uns. Etwas, was wir scheinbar manchmal vergessen haben, wie hoch der soziale Impact unserer Versorgung ist.
Wenn man jetzt im Gespräch doch ein paar medizinische Innovationen beleuchtet, das werden wir in weiteren Episoden auch machen. Was mich interessieren würde, ist, du hast es ein bisschen angesprochen mit der FDA gerade, aber wie viel Innovation ist heute möglich? Also, dass man jetzt zum nächsten Elektrofachgeschäft geht und quasi irgendein Produkt, das definitiv kein Medizinprodukt ist, irgendwo einbaut und dann am Patienten anwendet, stelle ich mir schwierig vor. Also, was ist heute noch möglich angesichts der zunehmenden Regulierung?
Die Regulation gibt einen Rahmen sozusagen vor und Innovation fängt ja immer dort an, wo es nicht reguliert wird. Das heißt, du musst irgendwas anderes denken und aus dem anderen Denken entwickelt sich etwas. Anton Zeilinger, der berühmte Quantenphysiker, hat gesagt, jede Forschung, Grundlagenforschung, per se muss so ausgerichtet sein, dass sie nicht zielorientiert ist. Das heißt, wenn ich schon weiß, was ich entwickeln will, ist es keine Grundlagenforschung mehr. Und genauso hier auch. Das heißt, die neuen Methoden, die wir in der Medizin, Klammer auf, kardiovaskulären Bereiche sehen, aus der Molekularbiologie, Genetik herauskommen, da tut sich eine weite Welt auf. Ja? Und vieles weiß man heute noch nicht. Wenn wir jetzt gerade die Myosin-Inhibitoren nehmen, bei der hypertrophen Kardiomyopathie zum Beispiel, das hat 60 Jahre gedauert, wie der Professor Braunwald unlängst uns erzählt hat. Ja. Bis wir so weit gekommen sind, dass wir von der Grundlagenforschung heute ein Medikament haben, mit dem wir die hypertrophe Kardiomyopathie inhibieren können. Also, ich blicke damit frohem Mut in die Zukunft. Innovationen werden stattfinden, mit und ohne Regularien.
Ja, und in der Digitalisierung hat sich das ja aber auch verschoben. Da wird man nicht mehr in dieses Elektronengeschäft gehen und sagen, ich möchte das und das, sondern das wird dann wahrscheinlich in anderen Labors und so weiter sein. Aber auch die Ideen, die kommen, dass man auf etwas zurückgreift, was banal ist innerhalb dieser Technologie, aber dann eben dann große Dinge anstößt.
Das Bild mit dem Radiocheck gefällt mir deswegen so gut, weil ich habe ungefähr 6 bis 7 Jahre lang versucht, über den offiziellen Weg einen Adapter zu bekommen, um das Herz-Ultraschallgerät mit einem VGA-Ausgang an einem HDI-Eingang der neuen Herzkatheteranlage zu koppeln. Das war nicht möglich. Dann bin ich zu einem Elektrofachgeschäft gegangen, habe mir um 5 Euro diesen Adapter gekauft und habe den gleich zweimal gekauft, dass, falls er Verluste geht, wir einen als Backup haben. Also das heißt, diese Steps sind sehr ähnlich und das ist sicherlich kein geprüftes, aber halt freigegebenes Gerät gewesen.
Dann darf ich mich bei euch beiden, Johanna und Harald, sehr für eure Zeit und das interessante Gespräch bedanken.
Sehr gern.
Wir bedanken uns.
Und unseren Hörerinnen und Hörern danke ich für ihre Zeit und ihr Interesse. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Auf Wiederhören.